herzlich willkommen zum Unite Podcast, heute mit Episode 42. Abermals sprechen wir über öffentliche Beschaffung, denn die steht unter Druck. Während auf politischer Ebene Milliardenpakete geschnürt und Reformvorhaben angekündigt werden, kämpfen Beschafferinnen und Beschaffer im Alltag mit knappen Ressourcen, steigenden Anforderungen und komplexen Verfahren. Vor diesem Hintergrund rücken für den öffentlichen Sektor digitale Marktplätze stärker in den Fokus. Als Instrument, um Prozesse zu vereinfachen, sowie Transparenz und Effizienz zu erhöhen. Doch was braucht es, damit Marktplätze in der Praxis funktionieren? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein und wie gelingt die Einführung in der eigenen Organisation? Darüber spreche ich heute mit zwei Experten. Mein Name ist Katrin Dippe und ich kümmere mich beim Einkaufsdienstleister Unite um die Unternehmenskommunikation. Mein erster Gast ist Dr. Christopher Wolters. Er ist Rechtsanwalt und Counsel bei der Kanzlei Blumstein in Berlin. Dort berät er Unternehmen aller Größen und Branchen in Fragen rund um das Vergaberecht, so auch Unite. Zu diesem Thema ist er häufig auch als Autor und Referent unterwegs. Hallo, Herr Wolters.
Hallo.
Ein zweiter Gruß nach Berlin geht an André Schwarz. Er ist bei Unite als Vice President Government Affairs and Public-Private Partnerships tätig. In dieser Rolle verantwortet er die Beziehung zu Verbänden, zu öffentlichen Auftraggebern und in die Politik. Zuvor war er stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung, dem BGA. Er leitete dort unter anderem den Arbeitskreis Digitalisierung. Hallo, Herr Schwarz.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, ich habe es ja schon anmoderiert, die aktuelle Lage. Was bedeuten denn das aktuelle Milliardenpaket der Bundesregierung und die angekündigte Investition konkret für die öffentliche Beschaffung in Deutschland, Herr Schwarz?
Also in erster Linie bedeutet es viel Arbeit. Wenn man mal überlegt, dass es überall eine große Ressourcenknappheit gibt und jetzt hat man ein riesiges Paket geschnürt. Das heißt, die finanziellen Mittel sind da, aber strukturell muss sich natürlich auch irgendwas bewegen.
Herr Dr. Wolters, wie ist Ihre Sicht drauf?
Ja, ich finde das ganz spannend, was da in diesem Koalitionsvertrag jetzt erstmal festgelegt worden ist. Man wird sehen müssen, ob und wie das alles umgesetzt werden wird und wie die Spannungen, die da schon auch in den verschiedenen Arbeitsgruppen aufgebaut worden sind, die ja auch nicht komplett konsistent sind, wie sich die auflösen lassen. Für mich ist allerdings eins klar, das Vergabetransformationsgesetz, was ja unter der alten Koalition noch fast durchgegangen wäre, das wird meines Erachtens so nicht bestehen bleiben. Ich glaube, dass wir uns da auf erhebliche Änderungen gefasst machen müssen an diesem Werk.
Wenn Sie da aus rechtlicher Sicht draufschauen, was muss denn im Vergaberecht passieren, um ja öffentliche Beschaffung weiter zu entlasten?
Ich glaube, die Frage, die ist natürlich unfassbar komplex und vielschichtig. Was ich mantramäßig eigentlich häufig sage, ist, dass das Vergaberecht jetzt nicht der Kernbestandteil ist, der sich ändern muss, damit die öffentliche Beschaffung besser wird. Man sieht das auch, finde ich, ganz gut in diesem Koalitionsvertrag, weil da sehr häufig keine substanziellen Aussagen über Vergaberecht muss einfacher und effizienter werden, hinaus getroffen werden können. Und wenn es dann irgendwo konkreter wird, dann wird dann häufiger direkt erstmal die Axt am Rechtsschutz angelegt. Aber bei der Frage, wie kann man denn jetzt Vergaberecht besser machen als solches, außerhalb des Rechtsschutzes, da fehlt es dann so ein bisschen an der Kreativität. Und da bin ich gespannt, inwieweit der neue Gesetzesentwurf da vielleicht noch neue Ideen haben wird. Meines Erachtens braucht es gar nicht konkrete rechtliche Änderungen, sondern die Beschaffungspraxis ist diejenige, wo erhebliche Änderungen stattfinden müssen, zum Wohle der Beschaffenden und aber auch zum Wohle der Beschaffungspraxis insgesamt. Auch da sieht der Koalitionsvertrag ja schon verschiedentlich Ansätze vor und die finde ich erstmal ganz begrüßenswert.
Herr Schwarz, Sie gucken so ein bisschen aus der Praxis drauf, aus der Unternehmenssicht auf die Organisation, auf die öffentliche Beschaffung. Wie sehen Sie das? Also ist das auch aus Ihrer Sicht so ein bisschen ein Schutzschild, dass man immer aufs Recht pocht?
Also ich freue mich erstmal zu sehen, dass meine Beobachtung aus diesem anderen Blickwinkel dem sehr entspricht, was Herr Wolters gerade gesagt hat. Also kann das auch nur unterstreichen, wenn man auf diesen Koalitionsvertrag schaut, also ob das jetzt die Lösung ist, der Problem, indem man sagt, wir legen jetzt alles beiseite. Also man hat ja offensichtlich erkannt, dass es eine Überregulierung gibt. Und jetzt würde ich mal die Lanze auch als Nichtjurist fürs Vergaberecht brechen wollen. Diese Komplexität kommt eben aus ganz vielen Rechtsbereichen und aus ganz vielen auch noch prozessualen Themen, die mit dem Vergaberecht selbst eigentlich gar nichts zu tun haben. Also wenn man jetzt sagt, wir fokussieren uns auf das Vergaberecht, dann ist das auch eben zu kurz gesprungen. Dann wird man damit nicht sozusagen im Ergebnis zu besseren Ergebnissen kommen. Und also das kann ich nur unterstreichen. Und wenn man jetzt sagt, wir legen jetzt alles beiseite, und da gibt's diese Formulierung, Herr Wolters, vielleicht helfen Sie mir nochmal, da steht vergabefremde oder Aspekte oder so ähnlich ist es diesmal genannt. Also man kennt das aus der Tradition, da gab es die auch schon, diese Formulierung. Dann ist das eben auch zu kurz gesprungen, weil die Ansprüche an die Beschaffung, auch an die Qualität der Beschaffung, Stichwort Nachhaltigkeit und andere Dinge, die steigen ja ganz automatisch. Und wir haben auch eine sich verändernde Welt. Das haben wir gerade in den vergangenen Wochen ganz extrem erlebt. Wieder mal erlebt, muss man eigentlich sagen, weil wir erleben es ja permanent. Also will sagen, dass wir uns zurechtfinden müssen in einer immer weniger planbaren Welt und darauf auch schnell reagieren müssen. Und die Frage ist, wie man das eben künftig auch abbilden möchte.
Also ich habe da spontan zwei Gedanken noch zu, und ich glaube, diese Formulierung vergabefremde Aspekte, das stelle ich erstmal hinten an. Ich glaube, dass das, was Sie da gerade noch erwähnt haben, Befreiung vom Vergaberecht, ja, das findet man ja auch in diesem Koalitionsvertrag an verschiedener Stelle. Die Forschung möchte es, die Rüstung will es immer schon, und auch ansonsten, glaube ich, gibt es noch ein, zwei Stellen, wo immer davon gesprochen wird, dass man jetzt irgendwie sich des Vergaberechts entledigen muss, weil es eben eine schnelle Beschaffung hemmt. Ich glaube, das halte ich für den völlig falschen Ansatz, weil die Frage ist doch, welche prozessualen Hindernisse legt überhaupt das Vergaberecht selbst an die Beschaffung? Und da würde ich immer sagen, eher keine. Natürlich gibt es Dokumentationspflichten und so und die Pflicht für wettbewerbliche Beschaffung. Aber wenn man jetzt mal aus den Haushaltsgrundsätzen kommt, dann ist ohnehin auch immer eine wettbewerbliche Beschaffung gefordert. Und dann stellt sich die Frage, wenn wir Vergaberecht nicht haben, was gibt mir denn dann den Handlungsrahmen vor? Und irgendeinen Handlungsrahmen muss ich mir dann selbst schaffen. Das erhöht da wieder die Rechtsunsicherheit für den Beschaffenden, für die Einkaufsorganisation. Und was bleibt denn dann am Ende übrig, wenn ich das Vergaberecht für unanwendbar erkläre? Ich habe keinen Rechtsschutz mehr. Und das ist es dann, weil irgendein Vergabeverfahren in einer sozusagen nicht auf dem formellen Vergaberecht im GWB basierend, muss ich dann trotzdem durchführen. Also insofern halte ich das auch für den völlig falschen Weg, weil es eben das Problem überhaupt nicht löst.
Ich hätte da gerne nur angeschlossen, das ist ja auch nicht in der Grundsätzlichkeit vorgesehen, sondern jetzt wollen wir sektorale Ausnahmen schaffen. Und wenn ich schon sektorale Ausnahmen höre, dann kenne ich das so aus anderen früheren politischen Vorhaben. Das bedeutet eigentlich immer wieder neue Abstimmungsfelder, Abstimmungsthemen und im Grunde genommen das Gegenteil. Also, und ich frage mich auch, natürlich kann man sagen, dass innere, äußere Sicherheit, Infrastruktur und so Vorrang haben. Aber das ist diese Zweiklassigkeit ist irgendwie auch schon merkwürdig. Also für alles andere muss man sich dann sozusagen durch diese Mühen durchquälen und man schafft eben, wie gesagt, für einige Bereiche nur Ausnahmen. Das ist in sich nicht sehr konsequent gedacht.
wenn man da mit dem einen Sektor anfängt, ja, wenn man da irgendwelche guten Gründe meint, gefunden zu haben, dann werden sich durchaus auch andere Sektoren finden, die denken, naja, diesem Maßstab entsprechen wir auch. Und dann ist man in der politischen Diskussion drin, wer denn alles jetzt vom Vergaberecht befreit werden muss. Und nochmal, ja, das befreit halt eben trotzdem nicht, sich irgendeinen Prozess zu geben, um zu beschaffen. Ich glaube, Stichwort vergabefremde Aspekte ist nochmal etwas, was ich durchaus gut finde. Wenn ich den Koalitionsvertrag richtig verstanden habe, haben sich da die Koalitionäre ja noch nicht ganz drauf geeinigt, dass das kommen soll. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ich glaube, das ist ein Thema, das man differenziert betrachten muss. Da geht es ja immer um Aspekte wie Nachhaltigkeit, um quasi Nebenziele des Vergaberechts zu erreichen. Ja, also vergabefremd deshalb, weil ursprünglich das Vergaberecht ja zu einem ein gutes Produkt zu einem bestmöglichen Preis, ja, also das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen sollte. Und dann irgendwann ist man natürlich auf die Idee gekommen, dass man über Vergaberecht, über den öffentlichen Einkauf noch viele andere Sachen mit steuern kann, ja, weil es ja nun mal ein erheblicher Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist, öffentliche Beschaffung. Und da hat man dann also Aspekte wie Nachhaltigkeit entdeckt, die man eben fördern möchte, indem der öffentliche Auftraggeber da vorangeht. Und das ist natürlich lobenswert, ja, weil das sind ja wichtige und richtige Ziele, die damit mitverfolgt werden, mit der öffentlichen Beschaffung, aber sie erhöhen natürlich trotzdem ungemein die Komplexität für die einzelnen Beschaffenden, weil das Aspekte sind, die müssen dann erstmal in und insbesondere in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt werden. Und dann muss man sich aber auch immer noch Gedanken machen, okay, muss ich das vielleicht als Eignungskriterium, vielleicht als Zuschlagskriterium noch berücksichtigen. Das heißt, das sind Aspekte, die schon die Komplexität eines Beschaffungsvorgangs erheblich erhöhen. Und da vielleicht Abstriche von zu machen, um sozusagen die Beschaffungsorganisation zu entlasten, finde ich erstmal richtig. Vor allem vor dem Hintergrund der, wenn man jetzt mal die obszönen Schulden, die wir jetzt machen werden, beiseite lässt, davon ausgeht, dass wir ja eigentlich Geld sparen müssen. Insofern mehr Nachhaltigkeit kostet auch immer mehr Geld. Und vielleicht ist weniger Nachhaltigkeit dann auch eine Idee, ja, oder ich will es auch gar nicht auf die Nachhaltigkeit fokussieren, sondern weniger vergabefremde Aspekte sind eine Möglichkeit, um den Staatshaushalt zu schonen. Aber es ist eben eine differenzierte Abwägung, weil Nachhaltigkeit, Klimaschutz insbesondere, ist ja weiterhin ein wichtiges Ziel, was wir generationenmäßig verfolgen und definitiv als Priorität beibehalten müssen.
Ich würde gern noch mal darauf zurückkommen, was Sie vor einer Minute gesagt haben. Ich hörte Gestaltung, sich selber einen Rahmen geben. Ich glaube sogar das Wort Kreativität fiel, oder ich habe es mir zumindest gewünscht. das ist ein Thema, was wir vor einiger Zeit auch mit dem Professor Essig, auch ein Experte in der öffentlichen Beschaffung, besprochen haben. Der hat wirklich auch das Wort Mut benutzt. Wie sehen Sie das, Herr Wolters? Ist das etwas, was man braucht, um das gut zu machen in der öffentlichen Beschaffung?
Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man sozusagen weggeht von den rechtlichen Themen, wie kann Beschaffung besser gelingen, dann ist eins meiner Credi, dass man eben auch mutig sein sollte. Und da bin ich jetzt wirklich nicht besonders. Ja, ich glaube, wenn Sie da die ganzen Vergaberechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Deutschland fragen, ja, wie kann man Vergaberecht oder wie kann man Beschaffung besser machen, dann sagen die Ihnen alle im Prinzip dasselbe. Und ich glaube, Mut gehört an eine der ersten drei Stellen. Und was ist mit Mut gemeint? Meine Beobachtung ist, dass in der öffentlichen Beschaffung häufig, und das auch natürlich vollkommen zu Recht, die Rechtssicherheit eine hohe Priorität hat. Aber wenn die Rechtssicherheit zum obersten Kriterium wird und nicht die sachgerechte Beschaffung mehr als oberstes Kriterium da ist, dann verhindert die rechtskonforme Beschaffung eben eine sachgerechte Beschaffung, weil sie versucht, rechtliche Risiken global zu minimieren, dass man weniger rechtlich schon von der Rechtsprechung bestätigte Wege nicht geht, aus Angst, dass man darüber dann eine Rüge erhält oder einen Nachtuungsantrag eingereicht wird oder diesen sogar verliert. Und ich glaube, mein Appell wäre da immer, dass man jetzt nicht bei Standardleistungen, aber wenn man eine besondere Herausforderung hat, dass man dann ruhig den Instrumentenkasten, den das Vergaberecht bietet, dass man den auch nutzt. Und da gibt es sehr viele Sachen, das erlebe ich in meiner Praxis, wo es kaum Rechtsprechung zu gibt und auch kaum Literatur zu gibt. Aber das sind eigentlich dann immer die Momente, wo man als öffentlicher Auftraggeber die völlige Freiheit hat, zu handeln. Ja, das hat natürlich das Risiko, dass irgendjemand sich dann hinstellt, der wie ich primär Bieter berät und sagt, ich sehe das aber anders, das hättest du hier nicht machen können, machen dürfen, lieber Auftraggeber. Aber wenn man sich da vorher sich gut Gedanken macht und da eine fundierte rechtliche Überzeugung hat, dass der Weg, den man wählt, zulässig ist, dann sollte man, finde ich, auch häufiger den Mut haben, als öffentlicher Auftraggeber diesen Weg zu gehen.
Hat einer von Ihnen mal ein Praxisbeispiel für so ein Mut- oder Kreativitätsthema?
Ja. Also ich komme viel rum, ich spreche viel mit Vergabepraktikern, Beschaffungspraktikern. Und es gibt ja auch eine Reihe von Veranstaltungen, wo man sich austauscht. Doch, das würde ich schon sagen. Also es ist vielleicht auch ein bisschen getrieben von der Not, aber ich erlebe eine ganze Reihe von auch wirklich Personen, Menschen, die sagen, also so kann es nicht weitergehen und wir wollen das weiterentwickeln. Und das erfordert immer Mut oder, ich habe mal den schönen Begriff gehört, Risikoappetit. Ohne geht's ja nicht. Also entweder macht man nur weiter wie bisher oder sobald man was verändert, begibt man sich natürlich auch immer sozusagen dann in einen gewissen Nebel. Ich möchte jetzt kein Beispiel nennen, also ich möchte niemanden jetzt benennen, aber wir haben ja schon auch gesehen, dass es Organisationen gibt, die dann sagen, wir machen da mal eine Ausschreibung und versuchen das Thema jetzt mal so zu fassen rechtlich. Und zu klären.
Also ich kann da, glaube ich, sogar Beispiele nennen. Also das Vergaberecht, das hat ja für viele in der Theorie bekannte Verfahrensarten, die in der Praxis überhaupt gar keine Rolle spielen. Ja? Also es gibt insgesamt 5 Verfahrensarten, also grob. Und im Grunde genommen wird das offene Verfahren verwendet und das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Und gut, dann noch das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, aber das habe ich gerade mal bei der Aufzählung außen vor gelassen, weil das quasi 1a und 1b Lösungen sind. Aber was ich meine ist, es gibt ja noch den wettbewerblichen Dialog und die Innovationspartnerschaft. Insbesondere die Innovationspartnerschaft ist aber an sich eine Verfahrensart, die viele Chancen bietet, die aber rechtlich einfach überhaupt nicht ausgetestet sind. Und öffentliche Auftraggeber sagen mir recht häufig, ja, brauche ich nicht, das kann ich alles über das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb abbilden. Und das stimmt aber eigentlich gar nicht. Und man könnte insbesondere in den Fällen, in denen man selbst den Leistungsgegenstand oder die Lösung für das eigene Problem, um es noch abstrakter zu formulieren, noch gar nicht richtig kennt, könnte man zu dieser Innovationspartnerschaft greifen und eine vielschichtigere Lösungsmöglichkeit eröffnen und vor allem den Bietern die Möglichkeit geben, eigene Innovationen, eigene Lösungsansätze damit an den Tisch zu bringen. Und das andere, also das wäre jetzt mein erstes Beispiel, das andere ist das sogenannte dynamische Beschaffungssystem, das an sich auch unfassbare Chancen hat, insbesondere wenn man das mit einem elektronischen Katalog koppelt. Aber auch das wird in der Praxis nicht gemacht. Da wird immer nur über Rahmenvereinbarungen beschafft, was natürlich auch schon schön ist. Aber wenn man Wettbewerb erhalten möchte, dann kann man da auch über das dynamische Beschaffungssystem gehen. Und ich bin da in so ein paar Organisationen europäischer Vergaberechtsanwälte drin. Und wenn ich so höre, was so meine europäischen Nachbarn machen, dann gibt es da doch auch einzelne Länder, die da weitaus vielschichtiger unterwegs sind, was die Modi anbetrifft, über die Beschaffung abgewickelt wird.
Das kann ich nur bestätigen auch. Also das würde ich auch unterstreichen. Gerade auch in dem dynamischen Beschaffungssystem liegen, glaube ich, unglaublich viele Möglichkeiten, Chancen noch. Ich würde noch mal einen Punkt gerne kurz darauf zurückkommen von ihm. Die Probleme, die die öffentlichen Beschaffer haben, sind natürlich die gleichen wie im privatwirtschaftlichen Einkauf, im Unternehmenseinkauf auch. Also da unterscheiden sich natürlich die Anforderungen überhaupt nicht. Und auch in diesem Unternehmenseinkauf sehen wir natürlich, dass die Anforderungen an die Qualität des Einkaufens, also sprich nicht nur, es geht es eben nicht nur um das Produkt, sondern es geht auch um den Weg, über den das Produkt beschafft wird, um die Anbieter, ob die entsprechend qualifiziert sind und was die an Voraussetzungen mitbringen. Auch da spielt eben das Thema Nachhaltigkeit und so eine Rolle. Es ist ja jetzt nicht so, dass im öffentlichen Bereich die Probleme, ich nenne es jetzt mal bewusst Probleme oder eben Herausforderungen, andere wären als im Unternehmenseinkauf. Das ist das Interessante daran, und das macht es natürlich auch interessant, sich beiden Bereichen zuzuwenden.
Wenn man von Komplexität und Transparenz und Prozessen in der Beschaffung spricht, egal in welchem Sektor, dann kommt man zwangsläufig natürlich auf die elektronischen, digitalen Marktplätze. Über die wollen wir heute ja auch ein bisschen reden. Und ich würde gerne erstmal erklären, welche Beschaffung im öffentlichen Bereich kann man denn überhaupt über Marktplätze abwickeln, Herr Wolters?
Also ich sag mal so, prinzipiell ist es möglich, alle Formen der öffentlichen Beschaffung über elektronische Marktplätze abzuwickeln. Warum passiert das bislang noch nicht? Die rechtliche Komplexität und die Prozesse, die dann auf einem solchen elektronischen Marktplatz abgebildet sein müssen, die werden komplexer, je höher der Auftragswert ist. Ja, also wenn man das von oben nach unten durchrechnet, dann hat man natürlich erstmal den Oberschwellenbereich, wo ich sagen würde, das hat die höchste Komplexität. Dann gibt es im Unterschwellenbereich, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die UVGO anwendbar ist, dann hat man die dort vorgesehenen Standardbeschaffungs- oder Verfahrensarten, die einen Teilnahmewettbewerb erfordern, also beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb oder die Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb. Und da sind die Anforderungen einfach sehr hoch. Das lässt sich meiner Meinung nach jetzt schon auch abbilden, aber das ist natürlich nicht dann ein Einkaufserlebnis, wie man das selbst als Privatperson kennt, wenn man dann auf einen elektronischen Marktplatz geht, ein Produkt sich auswählt, dann auf den Warenkorb klickt und schwupps wird das einem zugesendet. Ja, das ist doch ein bisschen komplexer, das braucht ein bisschen mehr Zeit, aber das lässt sich jetzt schon abbilden. Wenn man eine Stufe weiter darunter geht, dann ist man im Unterschwellenbereich bei der beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und der Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb. Das macht das Ganze schon etwas komplexer, was in der Praxis nahezu ausschließlich gemacht wird, über elektronische Marktplätze und sogenannte Direktaufträge abzuwickeln, Paragraph 14 UVGO, wo kein formelles Vergabeverfahren durchgeführt werden muss durch den Beschaffenden. Genau, und da gibt es eben keine strukturierten wirklichen Vorgaben, neben dem Wechselgebot und den Grundsätzen, den haushaltsrechtlichen Grundsätzen zu beachten. Und das lässt sich dann relativ einfach über elektronische Marktplätze abbilden. Die werden traditionell werden diese elektronischen Marktplätze einfach benutzt, ohne dass dieser Marktplatz selbst irgendwie beschafft wird. Und da würde ich es erstmal bei belassen, wenn das die Frage beantwortet.
Ja, für alle, die vielleicht bei der einen oder anderen Abkürzung oder Begriff ausgestiegen sind, bitte dranbleiben. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes einiges verlinken, was vielleicht auch nochmal so als Lesestoff und Aufklärung taugt. Ich habe die Frage an Sie, Herr Wolters, weiterhin. Wenn man jetzt einen Marktplatz betreibt und ein Anbieter ist, welche Grundsätze gibt es denn da für die Vergabe? Also es klingt komplex, aber was für Anforderungen gibt es?
Also ich glaube, was ich jetzt ja sozusagen vorhin beschrieben habe, sind die Anforderungen, die ein elektronischer Marktplatz erfüllen muss, damit man darüber beschaffen kann. Also damit die Verfahrensanforderungen, die von dem Vergaberecht vorgesehen sind, erfüllt werden. Aber es gibt darüber hinaus, und darauf, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zielte Ihre Frage ab, ja auch noch Anforderungen, die ein Marktplatz als solcher erfüllen muss. Ja, das kann man quasi trennen. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann fallen da eigentlich drei verschiedene Aspekte ein. Das eine ist die Freiheit von Interessenkonflikten, die Gewährleistung der Bietergleichbehandlung und die Gewährleistung von Transparenz und wirtschaftlicher Beschaffung. Auch da, ich versuche es so unkomplex wie möglich zu halten, aber ein bisschen müssen Sie mir da gestatten, wenn ich da etwas rechtlich werde. Wenn ich einen Marktplatz als öffentlicher Auftraggeber benutze, einen elektronischen Marktplatz, dann ist dieser Marktplatz ein Beschaffungsdienstleister. Ob ich den jetzt vergüte, direkt oder indirekt, ist völlig egal. Das ist ein Beschaffungsdienstleister. Und als solcher wird er mir zugerechnet. Ja, und das gilt unabhängig davon, ob ich jetzt im Rahmen der UVGO beschaffe oder in manchen Bundesländern ist es ja auch so, dass die UVGO für Direktaufträge überhaupt nicht anwendbar ist. Dann arbeiten die dann nur mit Haushaltsrecht, aber die UVGO ist nicht anwendbar. Aber auch in diesem Bereich gilt das so. Ja, also Beschaffungsdienstleister ist ein elektronischer Marktplatz ist immer ein Beschaffungsdienstleister und als solcher ist er der verlängerte Arm des öffentlichen Auftraggebers und die Grundsätze, die für ihn gelten bei seinem Beschaffen, gelten natürlich dann auch für den Beschaffungsdienstleister. Dazu kommen wir dann eben zu der Freiheit von Interessenkonflikten, die auch im Bereich von Direktaufträgen und außerhalb des Anwendungsbereichs der UVGO bei jedem Beschaffungshandeln, da gibt es auch BGH-Rechtsprechung zu, die das etabliert hat. Also es ist jetzt nichts Neues, was ich mir gerade ausdenke, dass eben auch Beschaffungsdienstleister und damit auch elektronische Marktplätze die Freiheit von Interessenkonflikten wahren müssen. Das heißt, sie dürfen nicht gleichzeitig im Lager von Bietern stehen. Und da kommen wir dann zu der Frage, okay, wie unterscheiden sich denn elektronische Marktplätze? Denn es gibt eigentlich zwei verschiedene Strukturen, wie die aufgebaut sein können. Die einen arbeiten als Einkaufskommissionäre. Das heißt, die unterstützen den öffentlichen, also auch formell in zivilrechtlicher Hinsicht, sind sie im Lager des Einkäufers und unterstützen ihm, Angebote für seine eigene Nachfrage zu finden. Das ist der Marktplatz von Unite zum Beispiel. Und dann gibt es auf der anderen Seite sehr viele andere Marktplätze, die so zivilrechtlich aufgebaut sind, dass sie eigentlich Vertreter von Verkäufern sind. Das heißt, sie unterstützen Verkäufer darin, Nachfrager für ihre eigenen Angebote zu finden. Und wenn jetzt ein solcher elektronischer Marktplatz als Beschaffungsdienstleister auftreten würde für einen öffentlichen Auftraggeber, dann liegt bei diesem natürlich ein Interessenkonflikt vor. Denn er unterstützt ja eigentlich vertragsrechtlich, ist er zur Treue gegenüber den Verkäufern verpflichtet. Und das ist natürlich ein inhärenter Interessenkonflikt, der nicht sein darf. Und das ist die Freiheit von Interessenkonflikten. Und der zweite Bereich ist die Gewährleistung der Bietergleichbehandlung. Wenn ich als öffentlicher Auftraggeber einen Marktplatz verwende, dann muss dieser Marktplatz alle Bieter gleich behandeln. Ja, also das ist selbst, wer mit Vergaberecht zu tun hat, das ist quasi eine universelle Wahrheit. Das muss ich, glaube ich, gar nicht weiter begründen. Aber da gibt es eben auch elektronische Marktplätze, die damit in Konflikt geraten, wenn sie nämlich selbst auch verkaufen. Ja, es gibt elektronische Marktplätze, die arbeiten als Beschaffungsdienstleister, als Vertreter der Verkäufer, B2B, aber treten als Unternehmen gleichzeitig auf der eigenen Plattform auch als Verkäufer auf. Und dann haben wir die Konstellation, dass ich einmal als Beschaffungsdienstleister des öffentlichen Auftraggebers agiere und auf der anderen Seite als Interessensvertreter von anderen Verkäufern und gleichzeitig noch als Bieter auftrete. Und das sagt das Vergaberecht auch, dass das nicht zulässig ist. Und auch das gilt sowohl für den Bereich der UVGO als auch außerhalb der UVGO für Direktaufträge.
Ich würde gern noch mal ein bisschen genauer auf die Direktaufträge im unterschwelligen Bereich schauen. Der Begriff fiel ja vorhin schon. Können Sie den für all die Nicht-Experte oder Expertin sind noch mal ganz kurz definieren und dann noch mal kurz darauf eingehen? Ist. Ja, genau. Und unterschwelliger Bereich vielleicht auch noch mal. Ich weiß auch, wenn es schwierig ist in Deutschland.
Genau, also Unterschwelle, also das Vergaberecht gliedert sich ja in zwei verschiedene Bereiche. Den Bereich, ab dem eine europaweite Vergabe erforderlich ist, das ist der sogenannte Oberschwellenbereich. Das richtet sich dann nach dem vierten Teil des GWB in Verbindung mit nachgeordneten Verordnungen, VGV und so weiter. Und dann gibt es den Unterschwellenbereich. Da ist Europarecht eben nicht europarechtlich vorgegeben, dass ein Vergabeverfahren auf Grundlage der Richtlinien, die es ja gibt, europarechtlich durchgeführt werden muss. Und in diesem Unterschwellenbereich gibt es eben die sogenannte Unterschwellen oder die nee, wie heißt die Unterschwellenvergabeordnung, genau so. Und die regelt in ihrem Paragraph 14 den sogenannten Direktauftrag, der sagt, naja, bis zu einem minimalen Auftragswert können wir öffentliche Beschaffer Aufträge vergeben, ohne ein förmliches Vergabeverfahren durchführen zu müssen.
Klingt erstmal perfekt für den Marktplatz, oder?
Genau, das ist das, was ich vorhin angedeutet hatte. Das ist sozusagen die primäre Möglichkeit für öffentliche Auftraggeber, relativ niedrigschwellig über elektronische Marktplätze zu beschaffen, weil sie eben keinerlei Verfahrensanforderungen haben, die sie bei der Beschaffung über einen elektronischen Marktplatz berücksichtigen müssen.
Ich würde gerne noch mal auf die praktische Perspektive gucken. Herr Schwarz, wenn ich jetzt so einen Marktplatz nutzen will und den in meine Organisation trage, was erleben Sie denn da in der Praxis? Wie funktioniert so eine Einführung überhaupt?
Also ich erlebe sehr, sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt in einem bestimmten Teil, die sagen, das brauchen wir alles nicht, das machen wir alles selber. Wir leben auf der anderen Seite aber auch viel Offenheit dafür. Und in diese Diskussion muss man natürlich einsteigen. Ich glaube, ohne dass man sich da auch vergaberechtlich wohlfühlt, ist das natürlich nicht möglich, über die eigentlichen Prozesse zu sprechen. Und ich glaube, dass so eine Plattform tatsächlich auch unterstützen kann bei dieser Abwicklung vergaberechtlicher Prozesse. Also, dass sie das vergaberechtlich gut, dass man diese Prozesse gut gestalten kann. Ja, wenn das nicht der Fall wäre, braucht man eigentlich über die weitergehenden Vorteile, die es ja gibt. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Was ist denn eigentlich umgekehrt der Mehrwert? Was ist denn der Nutzen und die große Chance, wenn man solche Marktplätze einbindet? Das ist natürlich erstens mal nur eine Spielart unter vielen. Ja, ich habe ja sicherlich auch Dinge, die ich außerhalb von Marktplätzen beschaffen muss oder die dafür noch nicht geeignet sind. Aber wir können in einem ganz großen Bereich, das hat ja Herr Dr. Wolt das ausgeführt, können wir sie bereits heute im Grunde genommen sinnvoll nutzen. Also die Sinnhaftigkeit ist gegeben. Und man braucht, da sind wir bei dem Stichwort Mut von eben, denn ohne den geht es dann auch nicht. Also man muss sich dann schon ein Stück weit bewegen. Aber eben in dieser Kombination gibt es, und das ist meine Wahrnehmung, gerade ein hohes Interesse an vielen Stellen, genau diesen Schritt zu gehen. Was dem noch so ein bisschen im Weg steht, ist weniger das Vergaberecht, sondern das ist, dass wir uns in Deutschland durch die föderale Struktur natürlich verschiedene Hoheitsbereiche haben. Also wir sprechen ja auch bei dem, was im Koalitionsvertrag steht, in erster Linie mal das, was der Bund macht. Dann müssen wir schauen, was machen die Länder. Das ist natürlich auch häufig noch nicht einheitlich. An den Ländern hängen dann noch die Kommunen dran. Und insofern sind das eigentlich aus der Wahrnehmung eher die Prozesse, die daran hindert, zu größeren Lösungen zu kommen, zu umfänglicheren Lösungen zu kommen. Wenn man in eine solche Lösung einsteigt, dann hat man natürlich erstmal ganz stark auf die rechtliche Diskussion. Das ist gar keine Frage, aber das ist, und ich glaube, das hat Herr Dr. Wolters deutlich gemacht, das ist lösbar. Also davon bin ich auch fest überzeugt, es ist lösbar. Die Frage ist, es ist aufwendig. Ja, also vielleicht ist da im Moment auch die größte Hemmschwelle, dass man sagt, für welchen Bereich gilt das denn? Was ist sozusagen, und das können viele noch nicht so ganz abschätzen, was ist der Nutzwert und was sind die Kosten dafür? Also eben ein solches Vergabeverfahren möglicherweise auch noch europaweit zu machen, und das hat schon einen gewissen Aufwand. Und da kann man sich vorstellen, für eine kleine Kommune beispielsweise ist das schwierig. Also braucht man im Grunde genommen dafür eine Struktur, dass die Kommunen nicht alle selbst wieder diesen Prozess durchlaufen müssen. Aber da bin ich in der Praxis eben durchaus zuversichtlich, dass das erkannt ist und dass man da auch an einer Lösung arbeiten kann.
Wenn Sie gerade Kommunen ansprechen, dann fällt mir aus meiner persönlichen Erfahrung gerade aktuell auch das Thema Fachkräftemangel ein. Also irgendwie Schilder oder dass heute eben das Amt nicht offen ist, und das wird sich ja auch in die Beschaffung reinziehen. Sind das nicht ungünstige Faktoren, die wiederum aber begünstigen, dass man sich über so eine Lösung unterhält?
Ja, das ist schon so. Also wir haben in Deutschland ja ungefähr 30.000 Vergabestellen, und das zeigt schon so ein bisschen die Kleinteiligkeit in diesem Ganzen. Und man kann sich dann auch relativ gut vorstellen, dass diese 30.000 mit sehr hohen Qualitätsunterschieden zugange gehen. Also es gibt dann häufig, fehlt es auch an dem umfänglichen Wissen, und das ist vielleicht nur so der zweite große Hemmschuh, dass wir so ein bisschen Silo-Denken haben. Also nicht nur an der Stelle zwischen den verschiedenen Ebenen, sondern auch zwischen den verschiedenen Ressorts. Und dann gibt es das so inhaltlich thematisch. Also jemand, der sozusagen etwas versteht vom Einkauf, ist noch lange nicht ein guter Vergaberechtler, oder der Vergaberechtler ist kein guter Einkäufer. Und dazu haben wir eben schon immerhin schon zweimal auch angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist natürlich auch für sich genommen schon ein komplexes Thema, das man irgendwo in den Griff bekommen muss und auch möchte. Und da kann man sich vorstellen, dass das Wissen darüber auch sehr, oder die Anforderungen an das Wissen sehr hoch sind. Und das alles können Sie eben wahrscheinlich über 30.000 Vergabestellen gar nicht entsprechend abbilden. Ja, also hier sehe ich eigentlich mehr die Probleme. Das finde ich deswegen auch ganz gut, dass das Ministerium, das man da schaffen will, nicht nur Digitalisierung heißt, sondern auch Staatsmodernisierung. Ich glaube also tatsächlich, diesen Schritt braucht es da auch, um an diese Strukturen ranzugehen.
Herr Wolters, Sie sind ja eher auf der Bieterseite unterwegs, aber trotzdem sehen Sie ja dann auch den Sektor von Weitem sozusagen. wie ist da Ihre Erfahrung aus der Praxis, wenn es um solche Themen geht, die anzufassen?
Also ich glaube, dass dass elektronische Marktplätze eine zentrale Lösung sind, um viele Probleme zu lösen, die Vergabestellen heutzutage haben. Ich glaube, das, was, wo man sich einfach keine Vorstellung von macht, sind die unfassbar vielen einzelnen Vergaben, die so eine Vergabestelle hat und durchführen muss. Und das kann man auch nur begrenzt zusammenfassen, ja, weil dann hat man weiter neue Probleme, das zu koordinieren, die einzelnen Bedarfe zusammenzufassen und dann in eine Beschaffung zu gießen. Ja, und insofern gibt es natürlich auch für die Frage, wie viele Vergabestellen sollte Deutschland jetzt haben, unterschiedliche Ansätze, das zu lösen. Aber am Ende haben alle zu wenig Ressourcen, sollten sich auf das konzentrieren, was sie eigentlich ihre menschliche Expertise wirklich gefordert ist. Und das sind komplexe Beschaffungen, neuartige Beschaffungen, komplexe Beschaffungen. Und alles andere sollte so weit wie möglich standardisiert mit so wenig Aufwand wie möglich abgehandelt werden. Und ich glaube, da sind elektronische Marktplätze eben eine Lösung, um sich einfach der Randbedarfe zu entledigen, das dann in die Hände des einzelnen Einkäufers zu geben, der es eben über einen elektronischen Marktplatz relativ schnell abhandeln kann. Und der so ein elektronischer Marktplatz hat dann natürlich auch den Vorteil, jetzt aus meiner Perspektive, dass man sieht, welche Bedarfe hat man denn jetzt eigentlich über 2 Jahre von den sogenannten Randbedarfen, und dann ist man vielleicht doch auch in der Lage, aus einzelnen vorher gedachter Randbedarf eben Rahmenvereinbarungen zu schnüren, hat auch ein präziseres Monitoring, wie viel jetzt wovon wahrscheinlich abgerufen wird. Das ermöglicht einem natürlich auch eine viel einfachere, informiertere Beschaffung. Und so die Hoffnung befreit das und gibt Kapazitäten, um sich dann um die wirklich dicken Bretter in der Beschaffung kümmern zu können, die wirklich viel Aufwand kosten. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
Wenn Sie dicke Bretter sagen, dann meinen Sie damit bestimmt nicht, dass sich ein Mensch auch um Dokumentation kümmern soll. Ist das auch eine Sache, die man durchaus bei digitalen Lösungen outsourcen kann, sozusagen?
Ja, also ich wüsste nicht, was da vergaberechtlich gegen sprechen sollte.
Okay.
Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, also ob man das jetzt Dokumentation nennt, Monitoring nennt, also beides sind für mich eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille, weil ich möchte ja, wie Dr. Wolters ausgeführt hat, wissen, was ich da im Grunde genommen auch einkaufe, was ich beschaffe. Und ich muss es eben auch irgendwo festhalten. Tatsächlich, weil das Vergaberecht ist auch einfordert, und das ist ja auch klug. Also da spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Außerdem möchte ich ja meinen Einkauf auch strategisch aussteuern, möchte ihn weiter optimieren können. Dafür brauche ich die Dokumentation sowieso. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Diese Dokumentation und diese Transparenz ist auch gut in Richtung der Anbieter. Denn Anbieter können aufgrund dessen dann auch sehen, beispielsweise tatsächlich, dass wo sie im Markt stehen einerseits, und sie können auch sehen, dass zum Beispiel, wenn auf Nachhaltigkeit Wert gelegt wird, dass vielleicht das preislich etwas niedrigere Angebot trotzdem nicht gezogen hat. Aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien will sagen, man kann dadurch auch als Anbieter sich eben positiv weiterentwickeln auf den Markt zu und kann da entsprechend dann auch investieren, zielgenau investieren. Also der Nutzen ist nicht nur auf der einkaufenden Seite, sondern genauso auf der Anbieterseite.
Herr Dr. Wolters, Ihre dicken Bretter lassen mich nicht los. Ich muss dann noch mal nachfragen und würde gern wissen, wenn Sie so von Weitem da die Praxis beobachten, um welche dicken Bretter würden Sie sich denn kümmern, wenn Sie in so einer Organisation sitzen würden?
Naja, also ich glaube, also wir beraten ja schon einzelne öffentliche Auftraggeber auch, und ich glaube, das ist jetzt ja auch kein Hexenwerk, und das hat der Herr Schwarz ja auch eingangs gesagt, da unterscheidet sich ja der privatwirtschaftliche Einkauf nicht von dem der öffentlichen Hand. Ja, man muss das irgendwo natürlich strategisch steuern. Ja, und Richtungsweisungen in die Organisation irgendwo reingeben. Ich glaube, das ist natürlich das, wo in der Praxis zu wenig Kapazitäten vorhanden sind, aber eigentlich viele Kapazitäten vorhanden sein sollten. Was ich aber eigentlich mit dicken Brettern meinte, sind eben komplexere Beschaffungen von neuartigen Produkten, innovative Produkte, einfach alles das, was nicht Standardleistung ist, die sozusagen Art 1 kein Standardprodukt betrifft, also kein Produkt, was sozusagen jeder auch einfach so schon bestellen kann, also Sachen, die noch weiterentwickelt werden müssen oder überhaupt entwickelt werden müssen. An die denke ich da primär. Ja, das sind nämlich Bereiche, wo man eben viel Hirnschmalz in eine vernünftige Leistungsbeschreibung stecken muss. Das ist übrigens der Bereich, wo ich in der Praxis am meisten Zeit von dann schwimmen sehe. Ja, das ist das, was die meiste Zeit kostet. Die ganzen Vergabeunterlagen, also die Kernvergabeunterlagen, Eignungskriterien, Zuschlagskriterien, Verfahrensbedingungen, das sind meistens Sachen, die ergeben sich dann relativ schnell. Dann kann man natürlich sich immer noch darüber unterhalten, was sind jetzt Mindestkriterien und wie genau strukturiere ich irgendwie die Zuschlagskriterien, aber der Kern der Arbeit ist erstmal als öffentlicher Auftraggeber eine Leistungsbeschreibung zu finden, die oder zu bauen, die den eigenen Bedarfen entspricht und gleichzeitig aber auch so strukturiert ist, dass eben im Idealfall einen Wettbewerb durch die Bieter entsteht, ja, weil es eben eine Leistungsbeschreibung ist, auf die verschiedene Bieter anbieten wollen und können.
Ja, spannend. Ich habe, bevor wir zum Ende kommen, das müssen wir leider, weil die Zeit doch schon ganz schön fortgeschritten ist, habe ich an Sie beide noch eine persönliche Frage. Ich habe Sie ja heute hier schon relativ engagiert und auch durchaus leidenschaftlich fürs Thema erlebt. Ich würde gern wissen, warum packt Sie das Thema öffentliche Beschaffung? Warum Vergaberecht? Herr Wolters, Sie sind gerade so im Fluss. Warum nicht etwas ganz anderes? Warum Vergaberecht?
Also ich glaube, warum mich das interessiert, ist, dass es ist eigentlich im Kern des staatlichen Funktionierens. Ja, das ist, da sind wir ja verschiedentlich drauf eingegangen. Es hat unfassbare Auswirkungen für den Markt insgesamt, ja, was die öffentliche Hand macht. Das hat im Idealfall Vorbild, aber im Negativen genauso auch abschreckende Wirkung für alle anderen, die einkaufen. Es ist für Unternehmen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten, natürlich ein unfassbar wichtiger Bereich, der Industrien am Leben erhält und das auch ganz bewusst. Und das führt mich dann zu dem zweiten Bereich, das ist eben, dass man damit ganz viele Dinge im gesamtstaatlichen System mitsteuern kann und die ja auch immer von den engagierten Vergabestellen mit bedacht werden. Das ist ja meistens alles etwas komplexer, als man es dann in den Medien sieht, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und das ist einfach total spannend, da zu sehen, wie da die unterschiedlichen Perspektiven sind, der Bieterseite des öffentlichen Auftraggebers. Und dann ist es halt auch jetzt für mich intellektuell spannend, da bei den Spielregeln dran mitzuwirken und zu schauen, ob sich alle dran halten und dann für den eigenen Mandanten dafür zu streiten, dass das der Fall ist und dass die Spielregeln so sind, wie der eigene Mandant denkt, dass sie sind und nicht anders.
Herr Schwarz, wie geht's Ihnen?
Ja, ich habe eigentlich zwei Antriebsfedern, die mich tatsächlich da motivieren, in das mal tiefer reinzusteigen. Das eine ist, dass ich schon lange beobachtet habe, wir kennen alle diese B2C-Plattformen, also angefangen fürs Einkaufen, aber auch in der Kommunikation, in den Social Media und überall ist das sehr konsumentengetrieben und sehr anbietergetrieben, sehr amerikanisch, sehr geprägt, auch jetzt asiatisch natürlich über die letzten Jahre. Und dieser große, große Bereich, wozu eben auch der öffentliche Sektor gehört, der ist was die Digitalisierung angeht, rückständig. Da haben wir auch viele Aspekte herausgearbeitet, warum das so ist, warum sich die Digitalisierung da nur so schwer durchläuft. Und zum anderen ist es aber auch, dass ich glaube, dass in dem Bereich auch die Uhren wirklich anders ticken. Also eigentlich würden wir ja genau das nicht, was man als Konsument schätzt. Als Konsument mag ich es, irgendwie berieselt zu werden und Impulse zu bekommen, mich selber auch zu belohnen mit irgendwelchen Impulseinkäufen. Genau das möchte ich ja als Unternehmen oder eben auch im öffentlichen Bereich, wo es um Steuergeld geht, nicht. Genau da möchte ich zielgerichtet einkaufen. Da möchte ich sehr, sehr genau den Bedarf finden und treffen und nicht, dass sich irgendwer da mit öffentlichem Geld so einen kleinen Glücksmoment verschafft. Das ist für mich schon mal ein elementarer Unterschied. Und ich denke da tatsächlich vor allen Dingen auch an künftige Wertschöpfung, die sich daraus ergibt, die Möglichkeiten. Und das in Kombination mit dem, was wir derzeit erleben, was sich weltpolitisch wirklich drastisch und rapide verändert. Also ich glaube, wir haben da in Europa tatsächlich auch die Chance, ein Modell zu etablieren, das nach unseren Wertvorstellungen funktioniert, tickt, künftige Wertschöpfung ermöglicht, und die Dimension ist eben riesig. Also wir sprechen hier so im öffentlichen Bereich in Europa von rund 300 Milliarden Euro und rund 500 Milliarden Euro im Bereich der Unternehmen, des Unternehmenseinkaufs, und das ist natürlich auch ein Faktor, auch ein Nachfragefaktor, mit dem man auch ein Stück weit, also vielleicht sehen Sie es mir nach, auch ein Stück weit die Welt besser machen kann. Also Stichwort mit etwas nachhaltigeren Methoden und einzukaufen und mehr Wert darauf zu legen. Das würde ich gerne vorantreiben, und dafür muss man sich dann auch eben dem Vergaberecht hinwenden, zuwenden, und das darf, und ich finde es, wie gesagt, das habe ich ja am Eingangs gesagt, auch ich finde es auch richtig, also Transparenz, Fairness und Wirtschaftlichkeit, wer sollte dagegen was sagen? Also das ist ja sinnhaft.
Ja, ich hätte die Impulseinkäufe öffentlicher Beschaffer, hätte ich total gern heute noch ausgeweitet. Das interessiert mich. Das ist wie Gift. Wissen wir ja, einmal jährlich, glaube ich, kommt ja die schwarze Liste. Aber über öffentliche Beschaffung, über diesen Sektor, wenn wir dieses Jahr hier im Unite Podcast auf jeden Fall noch öfter reden. Das war auf jeden Fall heute ein sehr schöner Auftakt wieder. Und ja, danke, dass Sie beide Teil davon waren und meine Gäste waren.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, mir auch.
Wenn Sie das Thema öffentliche Beschaffung interessiert, versäumen Sie auch unsere nächsten Podcast-Episoden nicht. Herrn Dr. Christopher Wolters von Blomstein können Sie schon am 28. Mai 2025 in einem Webinar wieder treffen, gemeinsam mit Dr. Juliane Vogtmann, Head of Corporate Legal bei Unite. Die beiden Juristen klären auf, was öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung über elektronische Marktplätze beachten müssen. Mehr Informationen haben wir in den Shownotes unter diesem Beitrag verlinkt. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Achten Sie gut auf sich und andere.